Jesus Christus, Gottes letztes Wort. Ich weiß nicht, wie Sie über diese Überschrift denken. Jesus Christus, Gottes letztes Wort. Das ist jetzt mein letztes Wort, sagt die Mutter in der Diskussion mit der Tochter, als es um die Ausgangszeit geht, beziehungsweise um das Heimkommen. Das ist jetzt mein letztes Wort. Es ist so, dass man vorher schon stundenlang gehandelt hat und jetzt sich sozusagen an dieser Stelle ja nichts mehr tut. Der Kompromiss ist sozusagen erfolgt. Für die Mutter ist es nicht befriedigend, für die Tochter noch viel weniger. Mein letztes Wort ist das so etwas wie ja, eine Mischung aus Triumph und Frustration. Ist ja mit allen Kompromissen so. Keiner ist zufrieden, weil er nicht das Maximale bekommen hat. Aber jedenfalls ist das nicht unser Thema, dass Gott in dieser Weise zuletzt mit uns redet und dann lässt er uns selber laufen. Es geht nicht um einen Kompromiss. Es geht schon gar nicht um einen Kompromiss, wenn wir das Wort lesen, das für den Text lesen, der für diesen Tag ausgewählt wurde. Hebräer 1, 1 bis 4, ich lese nachher noch ein paar weitere dazu. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Erstmal so weit. Zunächst sollten wir uns einmal wieder neu bewusst machen und von diesem Wort her sagen lassen, wir haben einen Gott, der redet. Wir haben einen Gott, der redet, keinen schweigsamen Gott. Er redet in der Geschichte, hier lesen wir Vorzeiten und vielfach, auf vielerlei Weise. Er redet in der Gegenwart des Apostels in diesen letzten Tagen und die sind noch nicht zu Ende. Er redet, welch ein Geschenk der Güte Gottes, dass er mit den Menschen redet. Die Heiden beten ihre toten Götzen an, und kriegen keine Antwort, bestenfalls selbst eingebildetes, aber sonst kommt nichts zurück. Während Christen können Gott hören, können auf Gott, mit Gott reden, ja, sie können sogar lesen, was er zu sagen hat. Er gibt es ihnen schriftlich. Ist das nicht etwas Großartiges? Jederzeit greifbar und wir sollten das auch wirklich nutzen. Gott ist ein Gott des Wortes. Und der Tat, denn wenn er spricht, so geschieht's und wenn er gebietet, so steht's da, steht im Psalm 33. Gott redet. Jesus Christus, Gottes letztes Wort. So soll das jetzt verstanden werden. Weder wehmütig als Erinnerung, ach schade, dass es nichts mehr gibt jetzt, als dieser letzte Satz, wie man sehr oft von Sterbenden dann aufbewahrt, das war das letzte Wort und das wird dann besonders gewichtet. Es wird nicht als wehmütig betrachtet, noch als Drohung empfunden. Das ist jetzt mein letztes Wort, ansonsten knallt's. Nein, es soll die Größe unseres Gottes in Jesus Christus herausgestellt werden, der mit uns redet, zu uns redet. Das letzte Wort ist das beste Wort. Ist das Höchste, ist das Schönste, ist das Wichtigste und ist nicht mehr zu überbieten. Was Gott vorher gesagt hat, ist alles nicht unwichtig, aber jetzt kommt's. Mit Jesus ist die Hauptperson, die Hauptsache angesprochen. Zum Schluss die Hauptsache. Machen wir ja übrigens auch so, wenn wir etwas sagen, mit dem Aber verbunden. Es ist zwar so, aber. Und dann kommt nach dem Aber immer die Hauptsache. Das ist interessant. Und wenn wir entsprechend gelagert sind, dann bringen wir das Negative zum Schluss. Dabei ist das Wichtigste, die Hauptsache, dass wir etwas haben im Himmel, einen haben im Himmel, der vorangegangen ist. Zum Hebräerbrief können Sie viele Überschriften suchen und finden. Aber alle müssen Sie, wenn Sie vom Wort her, von dem Text her geprägt sind, alle müssen Sie Jesus Christus irgendwie zum Inhalt haben. Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, müssen Sie beinhalten. Jesus Christus über alles, das zieht sich durch die Kapitel hindurch, und je mehr man liest, je mehr kriegt man die Freude darüber. In der Welt ist er der Größte über alles, aber er ist auch im Himmel und auf Erden, wie wir es im Vaterunser beten, der Größte, der über allem steht. Und so möchte der Hebräerapostel uns Jesus Christus groß machen. Und so möchte ich auch heute Morgen das versuchen, Ihnen Jesus Christus wieder neu wichtig zu machen. Der Name, die Wertschätzung, die Liebe zu Jesus hervorrufen. Warum war das nötig? Es war nötig damals bei den Christen, den Judenchristen damals, die hier angesprochen wurden unmittelbar, weil sie im Begriff waren, abzuhängen. Im Glauben sind sie müde geworden. Sie waren teilweise schon wieder in ihre alten Gemeinden, sprich ins Judentum, zurückgegangen. Sie waren nicht lebensmüde, aber sie waren glaubensmüde geworden. Das kommt vor. Vielleicht haben sie gedacht, ach, das tut sich so wenig bei uns. Wir können nicht so punkten in der Öffentlichkeit wie unsere Geschwister aus den Juden. Wir haben so wenig Pracht vorzuführen. Wir sind so ein kleiner Haufen und treffen uns in Hausgemeinden. Wir haben keine Prozessionen, wo die Leute an den Straßenrändern stehen und zujubeln. Wir haben auch keine Traditionen. Das ist ja alles noch nicht so alt. Das Judentum ist schon uralt gegenüber uns Christen. Und in der heidnischen Umgebung, der römischen Umgebung, hatten sie auch keine großen Punkte, keinen Zuspruch. Denn da war man sich nicht sicher oder nicht einig, soll man die als Juden betrachten? Das war denen natürlich, den Juden selber, gar nicht recht. Soll man sie als neue Religion betrachten? Das war den Christen nicht recht. Das war schon schwierig. Also verachtet von allen Seiten, Misserfolg vielleicht, jedenfalls Glaubensmüdigkeit. Und das können wir sehr gut verstehen, dass es auch bei uns Glaubensmüdigkeit gibt, oftmals mehr als uns lieb ist. Häufig ist es sogar dieselbe Ursache, dass wir nicht so viel gelten, wie wir von unserer Natur her sein möchten. Oder dass sich nicht so viel tut, wie wir gedacht haben. Im Laufe der Zeit müsste da mehr rauskommen. Anderswo tut sich's doch auch. Und nun ist der Apostel, wir wissen ja nicht, wie der Name heißt, der ist ja kein Theologe oder kein psychologisch geschulter Theologe, sondern er ist ein Seelsorger. Er rät nicht, ja, dann, wenn das so ist mit der Glaubensmüdigkeit, dann machen wir mal Pause, lassen wir mal alle Versammlungen ein halbes Jahr ausfallen und jeder kommt mal mit sich wieder selber ins Reine, ins Klare. Die Pause gönnt er ihnen nicht im Glauben. Er sagt nicht, ah ja, ist alles zur Gewohnheit geworden. Mit der Zeit hat man sich so eingeschliffen. Nein, er ist ein Seelsorger. Er will jetzt zu einem Blickwechsel auffordern. Der Blickwechsel weg von einer falschen Selbsteinschätzung, wer bin ich überhaupt, hin auf Jesus Christus, aufs Wort. Darauf sollen wir schauen und nicht auf das, was uns vielleicht persönlich belastet und bedrückt oder was uns im Umfeld belastet und bedrückt. Auf Jesus sehen, aufsehen auf Jesus, nicht aufgeben. Ich finde das Lied von Gerhard Schnitter so schön, es kommt, glaube ich, auch da drin in dem Buch vom Weinstock, wo dann in einer Strophe heißt, ich möchte bei dir bleiben. Durch die Jahre, wenn ich dein Führen nicht verstehen kann. Du willst ja nicht nur einen guten Anfang. Ans Ziel soll kommen, wer mit dir begann. Das ist der Punkt, auf den wir achten sollen. Ans Ziel kommen. Ankommen, nicht abkommen. Das ist ja nachher auch der Schlusspunkt unserer Predigt. Kapitel 2, Vers 1. Darum sollen wir denn mehr desto mehr aufs Wort achten, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Ans Ziel kommen sollen wir, jeder, der mit ihm begann. Liebe Geschwister, lasst uns bei Jesus bleiben, bei ihm, bei seinen Leuten bleiben, nicht vereinzeln, wenn wir in Anfechtung kommen. Er, Jesus, ist das letzte Wort, das lebendige Wort Gottes. Und er ist höher als die Engel. Und er will, dass wir auf das achten, das Wort achten. Als erstens dann der Punkt Jesus Christus über alles und vor allem. Das sind die Aussagen dieser ersten Verse, die Sie auch abgedruckt haben im Kapitel 1. So unterschiedlich und zeitlich begrenzt Gott zu Israel, den Vätern, geredet hat, so eindeutig und eindringlich ist das Wort des Sohnes. Gott ist der Autor und der Stifter beider Bünde, des alten Bundes und des neuen Bundes. Gott ist der Autor. Und auch das Wort im Alten Testament ist Gottes Reden, selbstverständlich. Und es heißt x-mal im Alten Testament, das Wort des Herrn geschah zu den Propheten. Das Wort des Herrn kam, es erging oder Gott sprach. Wie oft heißt es im Alten Testament, zu den Menschen, zu den Propheten, zu den speziellen gebrauchten Männern des Alten Bundes. Sie waren Mittelsmänner, Sprecher, Botschafter, Vertreter Gottes in dieser Welt. Und da ist er sehr eindrücklich, wenn Jesus dieses Gleichnis von den bösen Weingärtnern erzählt. Matthäus 21, Sie kennen das wahrscheinlich sehr gut, wo die Boten des Hausherrn schlugen, töteten und steinigten. Und dann heißt es wortwörtlich, zuletzt sandte er seinen Sohn. Vor dem werden sie sich scheuen. Sie aber sprachen, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten. Und sie töteten ihn. Dieses Gleichnis von Jesus ist eine direkte Parallele zum Hebräerbrief, zu den ersten Versen. Der Sohn, der Erbe, der Eigentümer, in den ersten vier Versen steht es. Im zweiten Vers genau genommen, er hat geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben, durch den er auch die Welt gemacht hat. Als wahrer Eigentümer der Schöpfung ist der Sohn eingesetzt. Erbe und Mitschöpfer. Ihm gehört es nicht nur, sondern er hat es auch gemacht, die Welt, die Schöpfung. Ich erinnere mich an einen Besuch bei einem Bruder, der hat dann mir sein Anwesen vorgeführt, hat ein bisschen mehr gehabt als der Durchschnitt. Und da hat er gesagt, und das Haus da hinten, das ist für meinen Sohn, den Christoph. Und halt ganz stolz, aber es gehört ihm ja doch alles. Und so ist es auch mit Jesus. Er ist der, dem alles gehört und der ja letztlich auch alles gemacht hat. Johannes, der Evangelist und der Apostel für die Hebräer, der Schreiber des Briefes, die stimmen hundertprozentig überein. Johannes schreibt im ersten Satz, im Anfang war das Wort und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes 1, Vers 1 und 2. Hebräer 1, Vers 2, Gott hat geredet durch den Sohn, den er zum Erben über alles eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Ich kenne ein Lied, ich habe es nirgends mehr gefunden aus den 70er, 60er Jahren. Das hat mir es angetan. Da heißt es von Siegfried Kirschgen, alles durch Jesus, Erde und All, rühmen den Schöpfer der Welt. Alles durch Jesus, er heilt den Fall, an dem alle Menschheit zerschellt. Jesus ist Herr. Sein Wort verspricht, ich liebe und rette und lasse euch nicht. Alles durch Jesus. Jesus ist alles und kann alles. Er ist hinten und vorne, was wir nicht sein können. Manchmal möchten wir das ja mal, wenn es schwierig wird, da muss man hinten und vorne sein, aber wir können das nicht. Aber er kann das. Das begreifen Kinder am besten. Man muss es ihnen nur sagen. Gott ist der Schöpfer am Anfang Und er hat alles gemacht. Er redet und handelt durch die Geschichte und er ist der Erlöser am Ende der Tage. Und er wird auch wiederkommen. Er ist hinten und vorne zugleich. Und Vers 3, Jesus ist der, als der Sohn ist der Abglanz Gottes Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Wir könnten auch ganz salopp sagen, er ist ganz der Vater. Vom Wesen her, ganz der Vater. Er will auch nichts anderes als der Vater. Von daher lässt er sich auch nicht abbringen. Gott sei Dank hat er sich nicht abbringen lassen. Er ist die Ebenbildlichkeit, zu der wir eigentlich gedacht waren und was dann durch den Sündenfall so zerstört wurde. Er hat diese Ebenbildlichkeit, diese enge Verbindung gehalten, bis dahin, dass man selbst die Feinde und Henker sagen mussten, welch ein Mensch. Er blieb ohne Sünde und so konnte er auch die Reinigung von den Sünden für uns vollbringen, wie es hier steht. Es ist vollbracht. Konnte nur er sagen. Alles, was Menschen machen, ist nie vollbracht. Nie fertig. Der Abglanz, die Ausstrahlung, könnte man auch sagen, das ist Ebenbild, das ist wie ein Siegel. Das Siegel, das abdrückt, was es eigentlich ist in das weiche Wachs. Er ist das Ebenbild, dieser Abdruck, diese Identität Gottes. Beide Begriffe bezeichnen Jesu Gottgleichheit, Abglanz und Ebenbild. Und das ist auch da, selbst an der Stelle noch zu sehen, wenn Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, sagt der Vater selbst bei der Taufe. Und wieder geht es ums Wort, Vers 3, Sie können das fast zählen. Der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Auf sein kräftiges Wort gilt es zu achten. Also da müssen wir schon die Bibel aufschlagen. Was wir uns selber ausdenken, sind meistens nur Bruchstücke und wenn es gut geht, sind es Versatzstücke aus dem, was wir schon mal gelesen haben. Aber wehe, wenn wir selbst produziertes als Wort ausgeben. Von daher ist es gut, wenn man immer wieder sich darauf stützt. Er trägt alle Dinge, er trägt sie, bewahrt, er erhält, er beherrscht sie. Alles geschieht durch das Wort seiner Macht, durch sein kräftiges Wort. Das ist, hat Kraft, das ist nicht nur kräftig, sondern das verändert, es hat die Kraft in sich. Ja, Jesus ist nicht nur der Schöpfer, der Erhalter ist er, er der materiellen Welt und ihrer Gesetze. Und als solcher ist Jesus auch der Erlöser. Als Schöpfer und Erhalter ist er der Erlöser, der sich zur Rechten der Majestät des Höchsten setzen darf. Es ist eine Stellung, ein Platz, der nur ihm zusteht. Dieser Platz neben dem Vater. Es gibt eine schöne Geschichte, vielleicht haben Sie sie auch schon gehört, es steht in einem Traktat mal drin, von einem Jungen, der sein Segelschiff verloren hat. Das Segelschiff hat er selbst gebastelt und durch eine Unachtsamkeit wohl, jedenfalls ist ihm abhanden gekommen und er war sehr traurig, bis er nach Tagen dieses Schiff im Trödlerladen gesehen hat, im Schaufenster. Und sofort voller Freude ist er reingegangen. Ich möchte gern mein Schiff wieder haben, das gehört mir. Und da hat der Trödler gesagt, das Schiff kannst du haben, aber momentan gehört es mir. Du kannst es kaufen. Und dann hat er das tatsächlich gemacht. Er hat alles Geld, was er zusammenkriegen konnte, besorgt und hat das Schiff gekauft. Erst habe ich es gemacht und jetzt habe ich es auch noch gekauft. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Jesus Christus ist der Schöpfer, er hat uns gemacht und er hat uns auch noch erkauft durch sein Blut. Und dadurch hat er die hervorragende Stellung bekommen. Markus 16 ist ja die Himmelfahrt beschrieben. Nachdem er mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Und da ist er die Instanz schlechthin für uns. Im Philipper 2 steht, er, der in göttlicher Gestalt war, warte gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Erniedrigte sich selbst bis zum Tode am Kreuz. Und dann heißt es, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus Christus, Vers 4, über alles und vor allem. Und das gilt auch besonders im Blick auf die Engel, wie Vers 4 noch andeutet. Und wie dann die folgenden Verse das sagen, mit den Engeln. Das ist ja ein beliebtes Thema heute. Man muss es eigentlich behandeln. Man kann es nicht ausklammern und sagen, wir haben mit Engeln nichts zu tun. Es steht nun mal etliches in der Bibel. Ich lese mal die Verse, die folgen. Wenn Sie die Bibel haben, können Sie es ja verfolgen. Denn also erstmal so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Und Psalm 102, du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel hat er aber jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Das ist die Theologie der Bibel über die Engel. Sie sind nicht irgendwelche Schmuckgegenstände, weder an Weihnachten noch auf Friedhöfen, wie wir sie immer mehr finden. Der Hebräerbriefschreiber nimmt die vielen alttestamentlichen Zitate hier zusammen und macht deutlich, Engel sind keine eigenständigen Institutionen zwischen Gott und uns. Sie sind Gesandte, sehr wohl, aus der himmlischen Welt, sind Boten, durch die Gott geredet und gehandelt hat und auch reden und handeln mag im Einzelfall. Da gibt es die Seraphim in Jesaja, sechsflüglich. Da gibt es die Cherubim, ja, der gleich am Anfang nach dem Sündenfall vors Paradies gestellt wurde. Da gibt es die Engel in menschlicher Gestalt, an anderen Stellen werden sie erwähnt, im Hebräer 13 auch, wo Menschen offensichtlich Engel beherbergt haben, auch wiederum vermutlich Menschen. Sie sind nicht gleich unterscheidbar von anderen. Abraham und Lot hat ja auch Engel beherbergt und hat sie nicht als solche erkannt. Die Naturerscheinungen werden hier als Engel bezeichnet. Also da gibt es viele Erklärungen, wie wir sie hier haben. Geschöpfe sind sie und nicht anbetungswürdig. Angebetet werden darf nur einer, und der ist Jesus. Ein Hinweis darauf, dass Gott nicht in ferner Abgeschiedenheit lebt, mögen die Engel sehr wohl sein, und dass er sie dann als Funktionäre hereinschickt in diese Welt, aber eben als willige Diener. Die verherrlichen beispielhaft den lebendigen Gott. Sie sollen uns auch zum fröhlichen Gehorsam ermutigen, aber niemals angebetet werden. Jesus Christus ist darüber und er ist darüber. Das muss man einfach sich auch als Merksatz nehmen, wenn man angefochten ist. Jesus steht über den Engeln. Wir brauchen keine Engel anzubeten. Der Name ist höher. Der Name kommt hier auch noch extra vor. Wie viel ihr Name höher ist, wie viel sein Name höher ist als ihr Name. Der Name Jesus heißt ja so viel wie Jahwe rettet, Gott rettet. Jahwe ist ja der Schöpfergott. Mit dem eigenen Gottesnamen, den hat Jesus auch bekommen und er hat ihn auch als den Kyrios bekommen. Er ist der Herr. Die griechischen Juden haben das ja wohl erkannt, dass da hinter dem Herrsein auch Gott, Gottesname steckt. Und dieser Gottesname hat ihn begleitet bis zum Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, nämlich Jesus, der Herr. Die höchste Instanz. Wer sich auf Jesus beruft, der beruft sich auf den Höchsten. In seinem Gebet, in unserem Gebet dürfen wir das tun und uns sozusagen in seinem Namen ja, ausdrücken. Gibt es etwas Schöneres, wenn ich jemand wohin kommen kann und sagen kann, der und der hat mich geschickt. Und ich weiß, der hat da einen guten Namen. Jesus ist Sohn Gottes, er ist kein Engel. Die Verse 5 bis folgende, die bringen ja alles Zitate aus Psalmen. Und da spricht er vom Sohn, der gezeugt wurde. Das ist die originelle Abstammung vom Sohn und vom Vater. Er spricht vom Sohn, immer wieder vom Sohn. In Vers 7, von welchem Engel spricht er? Er macht seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn spricht er, Gott, dein Thron, wert von Ewigkeit. Immer wieder ist er derjenige, von dem alles ausgeht und zu dem alles hingeht. Als Sohn ist Jesus der, der über alles herrscht. Und so dürfen wir ihn mit den Engeln anbeten. Und nicht die Engel. Ja, Jesus Christus über alles. Und jetzt zum zweiten Teil noch. Jesus Christus will, dass wir aufs Wort achten. Das sind dann die Verse 2, Kapitel 2, 1 bis 4. Darum ist das alles gesagt worden, sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir sein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn, das bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen und Wunder und mancherlei mächtige Taten, durch Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Jesus will, dass wir aufs Wort achten. Hier fällt zum ersten Mal im Hebräerbrief auf, dass es einen Wechsel gibt. Probieren Sie es mal, wenn Sie die ganzen Texte durchlesen, mal zu markieren, wo beschreibendes Wort ist und wo aufforderndes Wort ist. Einmal der Indikativ, so ist es. Und dann der Imperativ, darum macht so. Also die Aufforderungen kommen immer im Wechsel zu den Beschreibungen. Ich finde es eine schöne Sache. Wir werden nicht einfach losgeschickt, begründungslos, sondern es gibt immer diese Aufforderungen und die werden oft eingeleitet, darum oder desto mehr sollten wir. Also Begründung und Konsequenz werden geliefert, aber dann auch die Aufforderung, das zu tun. Manchmal ist es sogar eine Warnung an die, die abfallen möchten. Warum das alles, was wir im Kapitel 1 gehört haben, warum reden wir überhaupt darüber? Das Beschriebene ist darum erzählt, dass wir es natürlich nicht vergessen, müssen wir uns immer wieder damit befassen und dass wir vergewissert werden und dass wir auch gegebenenfalls anderen, die fragen, etwas dazu sagen können. Aber es ist auch deshalb dazu gegeben, dass wir nicht selber nicht am Ziel vorbeitreiben. Am Ziel vorbeitreiben, das ist etwas ganz Schreckliches. Wenn man in einem Boot ist und das Ruder verloren hat und im Strom dahin schwimmt, da hat man keine Chance, ans Ufer zu gelangen. Man treibt vorbei. Man braucht eine Hilfe, nicht am Ziel vorbeizutreiben. Es gibt ja so einen kleinen Schuljungenwitz, der heißt: Herr Lehrer, kann man auch für etwas bestraft werden, das man nicht getan hat? Ja, Sie wissen die Antwort alle, so einfach ist es. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Ja, also für etwas, was man nicht gemacht hat. Hier ist die Botschaft eine klein wenig andere. Wir brauchen nur nichts zu tun, dann treiben wir am Ziel vorbei. Man muss gar nicht was Böses tun. Dann kann man am Ziel vorbeitreiben. Und dazu ist es umso wichtiger, natürlich das Ziel zu kennen und zu wissen, wohin man will, zu wem man will, wohin man fährt. Das ist ja auch, ja, wird von uns Autofahrern ja klassischerweise häufig geübt, dass man das Ziel eingibt und dann auch noch aus im Navi und dann auch noch auswählt, schnellste Strecke, wenn es auch nicht die kürzeste ist. Ich will auf dem schnellsten Weg dahin. Und das ist eine gute Übung auch fürs geistliche Leben, dass wir wissen, wo wir hinwollen und dann gucken, dass wir auf dem schnellsten Weg dahin kommen. Der Salomo sagt in Sprüche 3,21: Mein Sohn, lass die Erkenntnis Gottes nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre Umsicht und Klugheit. Die Erkenntnis Gottes hält uns auf Kurs. Nicht unsere eigenen guten Anschauungen, nicht die Mehrheiten, in denen wir uns befinden in dieser Welt und die oft so in eine ganz andere Richtung tendieren, als das vom Wort Gottes her vorgegeben ist. Wir müssen immer wieder Jesus in den Blick bekommen, ins Blickfeld bekommen. Das war auch der Grund der Ausführungen des Apostels hier in Hebräer Kapitel 1. Bekomm Jesus in den Blick, dann treibst du nicht am Ziel vorbei. Dann guckst du auch, wo du hin willst. Man kann am Ziel vorbeitreiben durch Unachtsamkeit. Man passt nicht auf, oh, wie oft ist mir das schon passiert, dass ich mich unterhalten habe und schwupp war ich in der Ausfahrt vorbei. Kilometer weit war nichts, all das muss man dann büßen, wenn man nicht Acht gibt. Man kann auch durch Bequemlichkeit am Ziel vorbeitreiben. Ah, ist alles so schön hier, wollen wir mal nicht so tierisch ernst das nehmen mit dem Bibellesen und Bibelstunden und so weiter. Man kann da mit Bequemlichkeit am Ziel vorbeitreiben. Man muss nur nichts tun. Man kann abgelenkt sein durch Gleichgültigkeit. Auch durch Not, Sorgen kann man sich ablenken lassen und am Ziel vorbeitreiben. Man braucht nur dem Mainstream zu folgen. Das heißt, gar nichts zu tun. Und dann kann man also durch diese Sache, man kann aber auch durch Resignation, das ist schon angesprochen worden, am Ziel vorbeitreiben. Ja, die Hebräerchristen waren in dieser Gefahr, am Ziel vorbeizutreiben. Sie waren in der Gefahr, wieder ins alte religiöse Muster zurückzufallen und nach den jüdischen Vorschriften und Riten sich umzutun und zu sagen, ja, da kann man wenigstens was leisten, was tun, da hat man wenigstens Vorschriften. Aber auch im Christentum gibt es ja die Sorge, dass viele durch soziale Aktivitäten sich ablenken lassen vom Wort und sagen, man muss irgendwas tun für die Not der Menschen. Man kann nicht immer nur Bibel lesen. Man kann sich durch mystische Übungen ablenken lassen. Ja, es gibt sehr vieles. Am Ziel vorbeitreiben. Das hat Folgen und deswegen ist es so eindringlich beschrieben, weil es gefährlich ist. Diese Folgen sind gefährlich. Wenn schon der Ungehorsam gegenüber dem alttestamentlichen Gesetz, das durch die Engel gegeben ist, steht es hier so, durch die Engel gegeben, Vers 2, das wird vielleicht ein bisschen überraschen, wenn das schon tragische Folgen hat, wie viel mehr das Missachten der Tat Jesu. Stephanus betont übrigens, sonst steht es nirgends da, dass das Gebot, die Gebotetafeln durch die Engel dem Mose gegeben wurde. Es ist mir bei der Vorbereitung hier auch aufgefallen. Im Alten Testament steht es selber nicht da, aber wir dürfen das annehmen, dass das von Gott so inspiriert wurde. Wenn schon das Wort, das alttestamentliche Gesetz, die Tafeln von Engeln gegeben, zu missachten, diese tragischen Folgen hatten, wie viel mehr dann die Missachtung der Heilstat Christi. Wenn man die geringschätzt und durch eigene Religionen, Übungen, Praktiken aufzufrischen versucht oder Mischfinanzierung betreiben möchte und sagt, ja, ich muss ja auch ein bisschen was zu meiner Erlösung beitragen. Nein, das Achtgeben auf Jesus. Jesus will, dass wir, und so schließt sich der Schreiber mit ein, aufs Wort achten. Wir sollen ja auch auf die Worte achten. Es ist immer wichtig, dass wir auch die richtigen Worte gebrauchen. Und wo was Falsches gesagt wird, muss man auch dann korrigieren. Und es ist wichtig, dass jeder von uns da sich drin übt. Nicht, dass man alles besser wissen will, soll, sondern dass man Acht geben soll auf Abgleiten. Ja, es ist also auffallend, ich komme nochmal zurück, wie oft davon die Rede ist, von diesem Thema, Gott hat geredet, Vers 2, Kapitel 1, gehe ich nochmal zurück. Gott trägt alles durch sein kräftiges Wort. Gott spricht von und zu den Engeln. Und Kapitel 2, Vers 1 steht wieder, dass wir aufs Wort vom Heil in Christus achten sollen, dass wir hören. Er spricht davon, dass wir das alttestamentliche Gesetz, dass das da war und fest war und gültig war. Und dass wir auf das Heil achten, Vers 3 in Kapitel 2, das am Anfang der Predigt vom Herrn war. Wenn wir also darauf achten, das ist sozusagen mein Fazit, aufs Wort achten, dann achten wir Jesus, dann ehren wir Jesus, wenn wir sein Wort studieren. Wir können das gar nicht übertreiben eigentlich. Wir werden schon durch genügend andere Dinge gebremst. Aber manche stellen es dann geradezu auf den Kopf und sagen, also wir wollen nicht so viel Bibel, wir wollen mehr Jesus. Und wenn sie da nicht aufpassen, dann kommen sie genau am Ziel vorbei. Der Jesus, der nicht in der Bibel vorkommt, ist nicht der Jesus, der uns das Heil erwirkt hat. Wir wollen uns durch nichts von diesem Weg abbringen lassen, auch nicht durch den Vorwurf eines falschen evangelikalen Biblizismus. Was Gott geredet hat, das ist durch den Sohn geredet am Schluss. Und das wurde in der Schrift festgehalten. Kommt zum Schluss. Jesus Christus, Gottes letztes Wort. Und er ist auch das letzte Wort in der Bibel. Schlagen Sie das allerletzte Wort auf in Offenbarung 22, 20, 21. Er spricht, der dies bezeugt. Jesus, ja, ich komme bald. Die Antwort, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit allen. Amen.